ARD. Zu Beginn noch ein kurzer Hinweis. In dieser Episode werden Themen im Zusammenhang mit Suizid behandelt. Bitte passt auf euch auf.
Ich habe mir angewöhnt, in einfachen Sätzen mit ihr zu sprechen. Sätze, die meine Mutter verstehen kann. Ich sage zum Beispiel, ich bin dein Kind. Denn genau genommen ist es nicht so wichtig, wie ich heiße oder ob ich ihre Schwester oder ihre Tochter bin.
Warum habe ich dieses Heft mit Linien ausgewählt? Als ob man etwas ordnen könnte. Fang an.
Anfangen, was ist das? Einfälle im Kopf. Ordnung, Unordnung. Schnipsel, Schredder.
Ist der Anfang nicht schon immer da?
Fang an! Eigentlich müsste ich jetzt bei meiner Mutter sein. Aber zu Zeiten der Corona-Pandemie darf ich sie im Heim nicht besuchen.
Und wo fange ich an?
Erfinde deine Hauptfigur und hauch ihr Leben ein. 1908. 1932. 1967. Mutter werden. 13. Februar 1967. Tochter sein.
Mutter haben. Von Ruth Johanna Benrath. Teil 1.
Februar 1967. Ausgeschlafen. Koffer für die Klinik. Wäsche. Baby. Tagebuch. Kleine Ordnungen. Ottos Hemden gebügelt. Kurzschlaf. Spaziergang. Nach dem Abendbrot leichte Wehen.
Einfach losschreiben. Sich hineindenken in das schwimmende Wesen, das im Mutterleib heranreift. Ist das möglich? In das Kind, das ich sein werde.
11. Februar 67. Ab 23 Uhr wehen. Unverkennbar. Anruf Klinik. Fluchtgedanken und Apathie.
Weiterschreiben. Hier sitzen. Jeden Tag aufs Neue. Zugezogener Himmel. Hof. Baum.
12. Februar. 3 Uhr Klinik. Entspannungsspritze. Kreissaalwechsel. Kreuzschmerzen und Krämpfe. 7 Uhr. Schwester Magda, die mich tadelt. 8 Uhr. Otto, meine Hilfe. Schleichende Eröffnungswehen. Endlos lang erscheinende letzte Phase.
Ich bin dein Kind. Ich habe Angst, dass du kaputt gehst. Das sagte meine Mutter zu mir, als sie noch in ganzen Sätzen sprechen konnte. Ich hatte ihr erzählt, dass ich 6 Stunden zu ihr unterwegs sein würde. Dieser in 700 Kilometern gerechnete Abstand, den ich in Gedanken jetzt sekundenschnell überfliege, seitdem ich meine Mutter nicht mehr besuchen darf. Ich bin dein Kind. Kontaktverbot. Ich bin dein Kind. Die Regierung hat ein neues Wort eingeführt und strenge Sicherheitsvorkehrungen erlassen. Fast wie im Gefängnis.
Wie an Pfingsten 1948.
9 Monate Waldheim.
Aus dem Nichts bricht etwas herein, das wie ein Feuer wütet.
13 Monate Hoheneck.
Wie eine Strafe. Ein plötzlicher, jäher Moment der Zerstörung.
1949.
Eine aufgeschnappte Jahreszahl, als vom Großvater erzählt wurde.
Plötzlich. Ohne Vorwarnung.
Ein anderes Leben.
Von wem hast du den Auftrag bekommen, das zu erzählen?
Ein Leben geteilt in davor und danach. Vor dem Eintreffen der Nachricht und danach.
Deutsches Altersheim, Mitte März 2020. Ein Hochsicherheitstrakt.
Februar 67. Fruchtblasenöffnung. Zweites Erbrechen. Dr. Busse holt unser Töchterchen. Freudentränen. Schade, dass Mummi das nicht mehr erlebt. Das schöne und zarte Kind. Wir werden es Lotte nennen.
Schreiben. Aus Freude. Obwohl ich dazu gezwungen bin, meine Mutter allein zu lassen.
fühle ich mich schuldig. Ich bin nicht bei ihr, wenn ihr etwas passieren sollte. Schreiben aus Angst. Im ersten Rundbrief während des Corona-Ausbruchs im Heim wurde die Ausstattung mit Skype und Tablets angekündigt. Obwohl ich schon vor einem halben Jahr aufgegeben habe, mit meiner Mutter zu telefonieren, weil sie nicht mehr weiß, wie das funktioniert, versuche ich es, damit sie mich nicht vergisst.
Eine Geschichte, die fortschreitet. Eine Krankheit, die fortschreitet.
Ich rufe die Pflegekraft an, damit sie das Tablet ins Zimmer meiner Mutter bringt. In verwischten Pixeln baut sich das Bild eines Innenraums auf. Die Wände wackeln, ein Schrank zittert vorbei, ein Schwenk auf das Bett. Der Haarschopf meiner Mutter, ihr Gesicht ist abgeschnitten. Hektischer Schwenk auf die Wand. Die Faschingsfotos von uns Kindern hängen erst schief, dann gerade. Meine Schwester als Katze, ich als Clown. Seitens der Pflegekraft noch einmal der Versuch, meine Mutter mit ruhigerer Hand ins Bild zu bekommen. Sie liegt mit geschlossenen Augen und gefalteten Händen auf dem Bett. Das Einzige, was sich bewegt, ist ihr Brustkorb, der sich unter der Bettdecke hebt und senkt, und mit ihm ihre gefalteten Hände. In unregelmäßigen Abständen werden sie von einem leichten Zittern erfasst.
Ich bin dein Kind.
Ich rufe ihren Namen. Keine Reaktion. Ich sehe nur dieses leise Zittern. Wenigstens atmet sie.
Sie nicht allein lassen.
Das Zittern. Ist das eine Alterserscheinung oder eine Nebenwirkung der Medikamente?
Schreiben aus Zorn.
13. Februar 67. Lange geschlafen. Untersuchungen bis 13.30 Uhr. Otto zu Besuch. Glückwunschkarten gelesen. Lottchen noch geschwächt von der Geburt.
Aber sie atmet ja. Ich komme, sobald ich kann, rufe ich dem Bildschirm entgegen. Brülle ich. Während sie atmet, schreibe ich. Muss ich schreiben, damit sie weiteratmet. Seit 3 Monaten darf ich nicht ins Heim. Wann kann ich sie wiedersehen?
Morgens Trennung von meinem Babychen. Abstillen. Leid und Freude. Ottos Rosensträußchen. Erstes Aufstehen. Sorge um Lottchen. Soll aufgepäppelt werden. Sehe sie an der Tür der Babystation nur durch die Scheibe. Eine Krankenschwester hält sie hoch.
Lesen kann meine Mutter noch, aber schreiben nicht mehr. Sie erkennt sich auf Fotos.
Wie ist sie diejenige geworden, die sie ist? Frage ich mich selbst. Weil ich sie das nicht mehr fragen kann.
Uneindeutiger Verlust. Unzuverlässige Erzählerin.
19. Februar 67. Morgenprogramm. Warten auf den Chefarzt. Nachmittags schon heim. Mit oder ohne Lottchen? War das Abstillen richtig?
4. Dezember 1943. Das brennende Leipzig. Am Nachthimmel weithin sichtbar. Sie kann das nicht erzählen. Pfingsten 1948. Konfirmationsfoto ohne Vater. Juli 1961. Letztes Foto der Mutter. Passamt Bonn. Du hast nicht den Auftrag bekommen, davon zu erzählen. Ihre Augen. Müde bin ich, geh zur Ruh, traurige Rosen, schließe beide Äuglein zu.
Ich darf das nicht erzählen.
Müden Herzen sende Ruh, nasse Augen schließe zu. Lass den Mond am Himmel stehen und die stille Welt besehen. 8. Mai 1945. Es war Frühling. Plötzlich schwiegen die Flieger. Aus den Kratern krabbelten die Maikäfer. Totenstille. Nur das Brausen der Sonne und das Kribbelkrabbel der Käfer. Und dann ein Sirren, als sie losflogen.
19. Februar 67. Endlich heim. Aber ohne Lottchen.
Es ist zu vermuten, dass die Corona-Infektion durch einen Bewohner, der aus dem Krankenhaus kam, ins Heim meiner Mutter getragen wurde. Er wurde ohne Test wieder aufgenommen. Man könnte das Fahrlässigkeit nennen. Unachtsamkeit gegenüber dem Liebsten, das mir geblieben ist. Hinsetzen, anfangen. Im Hintergrund ihr Herzschlag.
20. Februar. Inbesitznahme meines Zuhauses. Noch sehr wackelig. Haushalt wieder angepackt mit vielen großen Pausen.
Anfangen. Neu beginnen. Der angehaltene Atem, das zumindest, kann verbessert werden. Ausatmen. Einatmen. Weit weggehen. Weit, weit weg. Jemandem etwas erzählen. Es ihr erzählen. Weil sie sich nicht mehr erinnern kann. Ordnung schaffen. Am besten anhand von Daten. Am besten anhand der Reihenfolge der Ereignisse. Aber wie hängen sie miteinander zusammen?
21. Februar. Von 14 bis 15 Uhr Lottchen im Krankenhaus besucht. Darf sie wieder nur durch die Scheibe sehen? Wann darf sie endlich heim?
Das Bild auf dem Monitor zittert, während ich beinahe zufällig die Schwellung an der Hand meiner Mutter entdecke. Sind das Pixel oder winzige Einblutungen? Ich kneife die Augen zusammen. Bräunliche Flecken, die über dem Handgelenk verteilt sind. Was hat man meiner Mutter angetan? Die mir anvertraut ist wie ein Kind. Hol sie da raus. Aus der Geschichte, die sie verschlungen hat. Aus der Gegenwart. Meine Gegenwart. Ein Abtragen der Geschichte, bis die Gräber offen daliegen. Die abwesenden Familienmitglieder, in welcher Gestalt tauchen sie auf? Sie organisieren das Erzählen. Ihr Großvater, 1945 in Ostpreußen vermisst. Verschollen, steht im Totenregister. Jetzt hat sie es vergessen. Aus ihrer Sicht kann nicht erzählt werden.
24. Februar. Unser Lottchen kommt heim.
Da im Heim gerade umgebaut wird, findet unser erstes Treffen nach 3 Monaten Pause neben einer Baugrube statt. Zum Glück ist meine Schwester mitgekommen. Wir warten vor dem Bauzaun. Endlich erscheint unsere Mutter im Rollstuhl in der Schiebetür. Als sie uns entdeckt, reißt sie die Arme in die Luft und bewegt ihren Oberkörper hin und her wie bei einem Freudentanz. Sie versucht, so nah wie möglich ans Gatter zu rollen, was die begleitende Pflegekraft sofort unterbindet. Meine Schwester und ich überlegen, wie wir sie aufheitern können. Auf unserer Seite des Zauns intonieren wir »Die Affen rasen durch den Wald« auf Luftgitarren. Aber unsere Mutter versteht nicht, warum wir sie nicht anfassen dürfen. Und auch sie darf mein Gesicht nicht berühren, wie sie es so gerne macht, wenn sie mich das erste Mal wieder sieht. Vorsichtig fährt sie dann mit den Fingerspitzen meine Augenbrauen entlang und tastet sich über meine Nase bis hin zu meinem Mund. Sie streicht mit den Fingern über meine Lippen und tippt auf meine Schneidezähne, wenn ich lache. Alle, die mir sind, verwandt, Gott, lass ruhen in deiner Hand.
8. März 67. Waschmaschine versagt. Lotte hustet und schnarcht.
Wie kann ich hineinschlüpfen in das Kind, das ich war? Erinnerung als Grundlage der Erzählung. Ein abgegriffener, handtellergroßer Taschenkalender. Ein Werbegeschenk der Raiffeisenbank Freiburg-Breisgau, Bank- und Sparverkehr. Mein Geburtsjahr in kaum mehr lesbaren Ziffern. Im Anhang des Kalenders mehrere Verzeichnisse. Die deutschen Autokennzeichen von A bis Z. Die Jagd- und Schonzeiten. Eine Straßenkarte in den Reichsgrenzen von 1937. Keine Einzeichnung der innerdeutschen Grenze.
19. März. Große Müdigkeit. Konflikt mit Otto. Aussprache. Ergebnis: keine Windeln mehr gebügelt.
Eine hauchdünne, am Rand angeschlagene Porzellantasse. Zu wertvoll, als dass wir Kinder daraus trinken durften. Wenn man sie umdrehte, Meißen, entdeckte man 2 schlanke, blaue, gekreuzte Schwerter. Eine Stadt außerhalb unserer geografischen Kenntnis. Wegen Regens findet die 2. Begegnung im präparierten Besuchszimmer statt. Diesmal sind wir nur zu dritt. Eine Pflegekraft, meine Mutter und ich. Wieder sitzt sie im Rollstuhl. 2 Tischlängen voneinander entfernt und getrennt von einer durchgehenden Plexiglasscheibe darf ich mit meiner Mutter sprechen. Unsere Begegnungen laufen normalerweise anders ab. Wir schmusen miteinander. Ich schaue mit meiner Mutter Fotos an, helfe ihr beim Aufspießen von Salatblättern, lese ihr vor. Wir singen Abendlieder und manchmal beten wir auch.
15. April, Lottchens Impfschutz ist abgeschlossen. Sie entdeckt ihre Finger.
Ich winke, um mit meiner Mutter Kontakt aufzunehmen. Aber sie versucht, die Schraubzwinge, mit der die Plastikscheibe an einer Halterung befestigt ist, abzumontieren. Ich wedle mit den Armen. Meine Mutter rüttelt am Tisch. Ich kann ihr nicht erklären, was vor sich geht. Sie verliert die Geduld und ohne noch einen Blick auf mich zu werfen, wendet sie sich ab und wird von der Pflegekraft aus dem Zimmer geschoben. Als ich sie das letzte Mal sah, konnte sie noch am Rollator gehen. Kann sie mittlerweile gar nicht mehr laufen? Ohnmächtig stehe ich vor der Scheibe. Ich habe Angst, dass du kaputt gehst.
19. April. Lottchen versucht zu kriechen, greift nach uns und hält sich an uns fest.
Sie hat sich noch nicht einmal von mir verabschiedet. Sie dort rausholen, hingehen, Scheibe einschlagen, Treppe rauf. Hab und Gut einsacken. Rollstuhl. Personalausweis. Nur das Wichtigste. Was braucht sie? Kamm? Zahnbürste. Fluchtgepäck. Die Zahnbürste mag sie nicht. Das bin nicht ich und das sind nicht meine Zähne. Keine Ohrringe, kein Schreibzeug, keine Bücher. Medikamente. Leichtes Gepäck. Taschen fallen weniger auf. Aber wie viel passt schon in eine Tasche? Ein Taufbecher mit Namensgravur, eine Handvoll Fotos. Ein Meißner Mokkatässchen.
18. Mai 67. Fotos sortiert. Otto muss in der Notaufnahme aushelfen. Keine Pausen mehr möglich. Ich gehe unter.
Ich bin mehr als 1400 Kilometer für einen Besuch von 2x30 Minuten gefahren. Zu Hause angekommen, setze ich die Gesichtsmaske auch außerhalb des Bahnhofsgeländes nicht ab. Sie fängt die Tränen auf, die mir übers Gesicht laufen. Was hast du alles in deine Tasche gepackt? Sie kann sich nicht erinnern. Ich muss es erfinden.
25. Mai 67. Lottchen jubelt beim Baden.
5. Juni 1945. Übernahme der Regierungsmacht durch die sowjetische Militäradministration in Deutschland, in den östlichen Besatzungszonen, lerne ich fürs Abitur. Das Datum hat mich damals nicht interessiert. SMAD, eine nackte Abkürzung. Ich wusste nicht, dass mich das etwas angeht. Warum hat sie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie in Sachsen geboren wurde? Dass sie in Sachsen gelebt hat? Was gut und schön war, wird nie wieder gut. Etwas verloren haben, verloren sein.
10. Juni. Mit Lottchen zur Buchhandlung. Frau Kienzle fragt, wann ich wieder anfange. Bedenkzeit erbeten.
Meine Mutter als Kind. Fototermin im Leipziger Zoo. Raubtiergehege. Zwei Mädchen und ein Junge sitzen auf einer Bank. Schulkinder. 6 Jahre alt. 1939. Noch keine Luftangriffe auf deutsche Städte. 6 Beine baumelnd, 2 leicht nach innen gedreht. 4 Kniestrümpfe, 3-mal verrutscht. 1 Strumpfhose. Für das Foto halten der Junge und eines der Mädchen ein Löwenbaby auf den Knien. Sie greifen in sein Fell und lachen über das ganze Gesicht. Die dritte, die links außen sitzt, nicht. Ihre Hände hat sie auf dem Schoß verschränkt. Sie hält sie gerade so weit von der Pranke des Löwen entfernt, dass es nicht auffällt, dass sie ihn nicht berühren will. Sie bemüht sich, den Löwen zu übersehen. Sie strengt sich an, Haltung zu bewahren. Immerhin wird sie fotografiert, aber sie schaut nicht in die Kamera. Ihr Blick führt am Fotografen vorbei ins Leere. Ihre vor Anstrengung traurigen Augen. Befürchtung. Ein Löwenjunges kann sich blitzschnell in einen ausgewachsenen Löwen verwandeln, der dich zerreißen wird. Vorsehung. Er kann jederzeit aufspringen. Vision. Von einer Minute zur anderen. Talent der Einbildungskraft. Plötzlich den Löwen aufspringen sehen. Kern des Erzählens. Die Anwesenheit des Löwen. Sich vorstellen, was passieren könnte. Mit der Mutter Fotos angeschaut.
Das bin ja ich, die da sitzt.
Und siehst du auch, was für ein Tier die beiden Kinder neben dir auf dem Schoß halten?
Was ist das?
Beobachtungsgabe. die Vorzeichen deuten. Gewappnet sein.
16. Juli 67. Lottchen morgens schon hohes Fieber, weint nachts, zu Dr. Meier, Badenwickel angeordnet.
Der Löwe in den Augenwinkeln, keine falsche Bewegung. Der Löwe außerhalb deines Gesichtsfeldes. Trotzdem ist er da, direkt neben dir. Ist das die Strafe für alle Versäumnisse und Unzulänglichkeiten?
Ich bin dein Kind.
Ich bin dein Kind.
Ich bin dein
Kind. Ich bin dein Kind.
Ich bin dein Kind.
Ich bin dein Kind.
Ich bin dein Kind.
Ich bin dein Kind. Ich bin dein Kind.
Wer sagt das und zu wem? Die Tochter zu ihrer Mutter oder die Mutter zu ihrer eigenen Mutter?
Jede Mutter ist eine Tochter.
Die Tochter der Tochter der Tochter.
Eine Reihe, die ins Unendliche reicht.
Nabelschnur des Erzählens.
Nabelschnur des Erzählens.
20. Juli. Wäsche gelegt und zur Mangel gebracht. Otto muss zum Aushilfsdienst in die Klinik. Auf dem Nachttisch stapeln sich die Bücher.
Was sie mir gegenüber erwähnt hat. Die letzten Kriegstage. Aufbruch nach Westen. Alle Brücken gesprengt. In Thüringen sind die Amerikaner. Jetzt kann sie es nicht mehr erzählen. Mehrere Kleider übereinander. Nach Westen. Zwiebelkleidung. Über die letzte befahrbare Pleißebrücke. Rauf auf den schweren Deutz, der zieht wie 11 Pferde. Nach Westen. Woher weiß der Vater den Weg? Nach Westen. Durch die Salven hindurch, durch das Gebrüll. Sieht so aus, als würde der Treck immer geradeaus fahren, niemals abbiegen. Ist der Vater eingenickt? Und die anderen? Fahren sie ihm einfach hinterher, ohne nachzudenken? Keiner schert aus. Der Nachbar lenkt das Gespann mit den Jungpferden. Bento, der alte Hengst, konnte nicht mitkommen. Auch Fanny nicht. Die Wachhündin. Dinge gehen verloren auf dem Weg. Die ungemolkenen Kühe brüllen. Letzter Blick auf den Hof. Das Wiehern von Bento. 9. Juli 1945. Nachrücken der russischen Besatzungsmacht nach Thüringen. Einmal im Kreis gefahren. Zurück über die Pleiße, Marsch, Marsch. Besatzungswechsel im Zuge des Gebietsaustauschs zwischen Russen und Amerikanern zur Neuordnung der Sektoren in Berlin. Alles umsonst. SMAD, sowjetische Militäradministration in Deutschland. Der Löwe ist los! Als sie noch in ganzen Sätzen sprechen konnte, guck mal, ein Foto. Wer ist drauf?
Die mit der Sonnenbrille, das bin ich.
Zwei Kinder im Hochsommer auf einer Seebrücke. Wo ist das?
Das darfst du mich nicht fragen.
Im Sommer seid ihr doch immer dorthin gefahren. Ein Ort mit Z. Du hast mir davon erzählt.
Ich dir? Wie viele Kinder habe ich?
Zwei. Zwei Töchter.
Bist du meine Tochter?
Ja, die ältere von beiden. Soll ich dir ein Foto zeigen?
Wo hast du das Foto her?
Ich habe es von zu Hause mitgenommen.
Lass uns jetzt nach Hause gehen.
So wird das nichts.
Aber du wohnst ja hier.
Hier wohne ich nicht.
Zwei Großmütter, zwei Vornamen. Lotte, Pauline. Rufname im Kinderausweis unterstrichen. Für den Namen meiner Schwester war keine Großmutter mehr übrig.
Halt! Das grenzt an die Verfälschung von Tatsachen.
Na endlich! Willkommen, Schwesterherz. Wo kommst du jetzt plötzlich her? Ich dachte, du wolltest nicht mehr in meinen Erzählungen auftauchen.
Aber ich muss, weil du die Tatsachen verdrehst.
Was ich mache, ist die Erfindung von Tatsachen.
Und wie?
Erzählen ist Erfinden.
Das ist dann aber deine Geschichte.
Zu Besuch bei meiner Mutter. Kurz vor dem Aufklappen des Fotoalbums. Schließe die Augen. Und sage mir, was du vor dir siehst.
Ein aufgespanntes Segel.
Die Ostsee. Da warst du als Kind.
Der Name fällt mir nicht ein.
Ein Ort mit Z.
So?
Ich glaube, Zopot oder so ähnlich. Ein Seebad. Du hast mir davon erzählt.
Ich dir?
Du mir.
Jedes Jahr fuhren wir dorthin.
Wer ist wir?
Bitte, sowas darfst du mich nicht fragen.
Zu wie viel wart ihr?
Mehrere.
Wer war noch dabei? Vielleicht deine Mutter?
Warum fragst du das? Das hört sich an wie ein Verhör.
Deine Mutter war doch bestimmt dabei, oder?
Mumi, ja, war dabei.
Und sicher auch dein Bruder. Er ist hier auf dem Foto.
Er auch.
Und dein Vater?
Mutter, Vater, Kind.
Wo war dein Vater?
Blieb zu Hause.
Warum?
Frag mich so etwas nicht.
Kann sie nicht davon erzählen oder will sie nicht? Wer hat dir denn die schicke Sonnenbrille geschenkt? Ist die Frage zu kompliziert oder warum überhört sie sie? Ich rechne nach. Auf dem Foto ist sie 9 Jahre alt. Fast 10. Das geht aus der Beschriftung auf der Rückseite hervor. Sommerfrische in Sopot. 1942. Erzählen ist das Auffüllen von Lücken. Sommer 1942. Ein mondänes Seebad in Pommern. 28. Juni 1942. Deutsche Sommeroffensive. Vormarsch der Wehrmacht im Kaukasus. Seit Sommer 1941 Krieg gegen Russland. Im Spätsommer 1942 Angriff auf Stalingrad. Sonnenbrille, Sommersprossen, Badeanzug. Der ein oder andere Mückenstich. Anderswo Bomben. Wo war dein Vater? Wenn die Antwort ausbleibt, Rätselraten. Ihr Vater war im Sommerurlaub nicht dabei, so viel ist klar. Er muss zu Hause geblieben sein. Er muss zu Hause geblieben sein. Weil er als Landwirt auf dem Gutshof, den er gepachtet hatte, wie hieß das nochmal, unabkömmlich gestellt war, vermute ich. Wo war dein Vater? Und warum fehlt er auf deinem Konfirmationsfoto? Mai 1948 steht auf der Rückseite. Wieder ein Datum, bei dem ich nachrechnen muss. Strafvollzugseinrichtung Waldheim, 9 Monate. Ein Ort, den ich nachschlagen muss. Einen Ort mit Namen Waldheim gibt es in Bayern, in Hessen, in Niedersachsen, in Nordrhein-Westfalen und in Mittelsachsen. 13 Monate Hoheneck. 13 Monate Hoheneck. 14 Monate Görlitz. 14 Monate Görlitz.
Warum sprichst du in kurzen, abgehackten Sätzen?
3 Jahre insgesamt. Ich habe nachgerechnet.
Das ist eine Aufzählung, keine Erzählung.
Da gibt es nichts zu erzählen. Nur Daten, Orte und Namen. Eine Bleistiftskizze vom Hof. Eine Bleistiftskizze vom Hof. Wie soll ich davon erzählen, wovon ich nichts weiß?
Na, das ist jetzt deine Aufgabe.
Das kann ich nicht. Sonntag, 9:30. Zur Kirchzeit werde ich meine Mutter anrufen. Seit sie den Weg in die Kirche nicht mehr findet, verabreden wir uns am Telefon, um gemeinsam dem Läuten der Glocken zuzuhören. Sie am offenen Fenster, ich durchs Telefon. Totenglocke. Möchte nicht an die Trauer denken. Nicht an die Löwen, an alles, was da lauert. Bei jedem Geräusch aufspringen, bei der Mutter bleiben. Sie nicht allein lassen.
13. August, 6. Jahrestag, Mauerbau. Heute immer in Gedanken bei Mumi. Ihr Foto angesehen, keine einzige Zeitung aufgeschlagen. Schwarzer Tag.
Angst vor der schlechten Nachricht, vor dem Klingeln des Telefons. Nur noch mit Ohrenstöpseln am Schreibtisch.
31. August, die Frist für die Rückkehr in die Buchhandlung läuft aus. Telefonisch abgesagt. Lieber ein weiteres Jahr bei Lottchen.
Sonntag, 9:45. Jetzt anrufen. Auch wenn eine Pflegekraft für meine Mutter das Fenster öffnen muss, weil sie nicht mehr alleine aufstehen kann. sie trotzdem anrufen. Mitten in die Quarantäne hinein, selbst die Glocke sein. Wenn die Pflegekraft meiner Mutter den Hörer hinhält, bahnt sich meine Stimme aus 700 Kilometern Entfernung den Weg an ihr Ohr. »Wann kommst du?« ist immer ihre erste Frage.
»Komm doch.«
Ich versuche mich in Erklärung.
»Komm.«
Verwende den Begriff Virus, obwohl sie damit nichts anfangen kann. Angst, zu spät zu kommen.
Blutdruck
161:96.
In
meinem Kopf beginnt es zu dröhnen.
Blutdruck 172:115.
Schnellschrei.
Galoppierendes
Herz. Hufgetrappel im Brustraum. An Schlaf ist nicht zu denken.
Schreiben, um mit dem Leben Schritt zu halten.
Ich schicke dir einen Kuss durchs Telefon.
Der ist so leicht und federhaft. Den genieße ich.
Ich komme, sobald ich kann. Am Ende des Telefonats bleibt mir der übliche Satz im Hals stecken. Fast glaube ich selbst nicht mehr daran. Am Schluss des Gesprächs, das ich abbrechen muss, indem ich einfach auflege, das sonst kein Ende nehmen würde, ein Wort, das so klingt wie Freu.
31. August. Lottchen sagt zum ersten Mal Mam. Es hört sich wie Mama an.
Was wird am Ende der Sprache sein? Sie hat dir das Leben geschenkt. Und die Sprache. Darüber komme ich nicht hinweg.
5. September. Auf dem Balkon. Lottchen im Laufstall. Ich lese.
Ich habe mit der Pflegekraft besprochen, dass sie den Hörer, in den meine Mutter noch lange, nachdem ich aufgelegt habe, hineinhorchen wird, später wieder auf die Ladestation stellt. Sie horcht in die Tiefe des Weltalls. Sie atmet und wartet auf dich, bis du wiederkommst.
8. September. Balkonidylle mit Lottchen. Hochsommerlich. Wir entdecken ein Heupferd.
Die schlechte Nachricht kann jederzeit eintreffen. Plötzlich. Mitten ins Glück hinein. 1. Februar 1950. Einschreiben vom Rat der Stadt Borna, adressiert an die Ehefrau des Antragstellers, derzeit in Haft. Innenliegend der Bescheid, demzufolge der Antrag auf Freigabe der während der Haftzeit des Antragstellers der Einziehung an heimgefallenen Vermögenswerte abgelehnt wird. Der Begriff Einziehung sticht mir ins Auge. Durch die vielen Worte, die der Satz macht, scheint er seinen Sinn zu verbergen. Was bedeutete er für den Großvater? Und Vermögenswerte? Was heißt das? Der Großvater besaß kein Land. Sind damit seine Arbeitsgeräte, Tiere und Maschinen gemeint? Darüber hinaus teilen wir Ihnen mit, dass der Vertrag vom 15.10.1945, durch den Ihr Ehemann als Verwalter auf dem ehemaligen Rittergut Kesselshain, jetzt volkseigenes Gut, eingesetzt wurde, durch seine Inhaftierung ungültig geworden ist. Also war der Großvater dazu gezwungen, den Gutshof, den er vor dem Krieg gepachtet und bewirtschaftet hatte, an den Staat abzutreten? Und seine Tiere, seine Gerätschaften und seine Maschinen wurden ihm während der Haft weggenommen? Wie muss sich das angefühlt haben? Alles ferngerückt. Äonenweit. Deutsche Demokratische Republik. Vermintes Gebiet. Unkenntnis. Erinnerung. Unwegsames Gelände. Fast 3 Jahrzehnte ihres Lebens hat meine Mutter mehr oder weniger ausgelassen. Stattdessen ein paar Anekdoten. Entrümpelung des Elternhauses. Ordnung schaffen, wo keine Ordnung gewesen ist. Spurensuche. Herrscht hier vielleicht eine geheime Ordnung? 2 Speicher, 8 Zimmer, 3 Keller, Marmeladen von 1972. Angebrochene Medikamente im Arzneischrank, Apothekenumschau, alte Socken im Stoppschrank, darunter der Abschiedsbrief der Großmutter. Ich kann nicht. Kann nicht mehr. Ich habe nichts davon gewusst. Der Brief lag 50 Jahre lang vergraben in einer Schranknische. Ich hätte ihn längst finden können.
Ihr letztes Passbild gerahmt. 6 Jahre vor meiner Geburt.
Es stand immer auf der Kommode im Wohnzimmer. Für Kinder sehen alle Erwachsenen über 30 alt aus. Wir haben keine Fragen gestellt.
Ihr letzter Brief? undatiert. Auch der Großvater, dem ich zeigte, wie man Tomaten anbindet, sprach nicht über seine Frau. Sein großes Schweigen. Mein Großvater, mein Onkel, meine Mutter. Verbunden im Schweigen. Jeder hat es auf seine Weise verkraftet. Mehr oder weniger gut. Foto ohne Beschriftung. Rahmen ohne Bild. Jeden Tag rufe ich im Internet die Besuchsregelungen ab und überprüfe, ob in Bayern etwas in Bewegung gerät. Wann darf ich meine Mutter endlich sehen? Bitte erzähl mir von deiner Mutter.
Alles weg.
Wie sah sie als Kind aus? Siehst du ihr ähnlich?
Das Foto ist weg.
Und als junge Frau?
Das weiß ich nicht mehr.
»28. September. Erstes Herbstblatt. Rad vom Kinderwagen kaputt. Keiner hilft.«
Als Kind habe ich meine Mutter nie weinen gesehen. Ich weiß so wenig von ihr.
»Erfinde es.«
»Ich erfinde dir eine Geschichte. Du trägst eine Strickmütze und lässt deine Beine von einer hölzernen Sitzbank baumeln.« In unregelmäßigen Abständen wirst du von den Bewegungen eines Fahrzeugs durchgeschüttelt. Neben dir sitzt deine Mutter, unscheinbar gekleidet. Erst sehe ich dich verschwommen, dann schärfer. Ihr fahrt durch eine zerbombte Stadt. Du hockst in einem holpernden Zug. Ratternd taucht die Bahn in einen Tunnel unter die Erde ab. Die Stadt ist geteilt, hat dir deine Mutter erklärt. Es gibt jetzt zwei Städte, eine im Osten und eine im Westen. Und es gibt zwei Stadtbahnen. Vor dem Krieg fuhr die Bahn einmal im Kreis durch die ganze Stadt, flüstert deine Mutter. Jetzt stoppt sie an der Sektorengrenze. Was ist das, ein Sektor? Über unseren Köpfen sind Menschen unterwegs. Sie dürfen die Grenze nicht überqueren, so wie wir. Wir sind in der falschen Hälfte der Stadt. Unter der Erde in der Mitte der beiden Städte befindet sich ein Bahnhof, wo sich die Gleise der beiden Bahnen berühren. Das ist unser Schlupfloch. Wir müssen in einen Zug steigen, der auf die andere Seite fährt, ohne dass man unsere Pässe kontrolliert. Nur so können wir uns unter der Grenze hindurchschlängeln. Rede mit niemandem darüber, hat dir dein Vater eingeschärft. Jeder fährt einzeln. Ihr zuerst. Wir anderen kommen nach.
3. Oktober. Lottchen heute unleidlich. Heiße Stirn.
Du stehst auf dem Bahnsteig. Deine Schnürstiefel drücken. Mit den Augen fährst du den Namen der Station auf den senfgelben Kacheln nach. Friedrichstraße. Im Augenwinkel siehst du den Kontrollposten. Du hältst die Augen starr gerade ausgerichtet. Deine Mutter schaust du nicht an. So ist es 100-mal besprochen worden. Deshalb kannst du dich nicht an ihr Gesicht erinnern. Nicht in diesem Moment. Nicht daran, wie sie die Schienen fixiert, am Arm die harmlose Stofftüte. Darin steckt eine Mokkatasse, die mit einem Goldrand verziert ist. Sie passt in eine Kinderhand. Du kannst nichts mitnehmen. Nur das Tässchen und die Fotos, die in deiner Manteltasche zerbröseln. Dir wurde verboten, sie einzustecken. Aber du kennst sie auswendig, für den Fall, dass man sie dir wegnimmt. Du siehst euren Stier vor dir, die erhitzten Gesichter der Lehrlinge, die bunten Bänder am Erntekranz. Du siehst die Girlanden, wie sie sich um den Traktor ranken, auf dem dein Vater sitzt, den Arm um deine Mutter gelegt. Du siehst die aufgetürmten Garben im sächsischen Wind. Du siehst das gestiefelte Mädchen, das du selber bist. Eine Zierde des Dorfes. Du tastest nach den Fotos in deiner Manteltasche. Du bist für eine Minute abgelenkt. Deine Mutter lässt deine Hand los, beugt sich ein wenig nach vorn und zwischen zwei Wimpernschlägen lässt sie sich fallen, als der Zug einfährt.
Stopp! Einspruch!
Du schon wieder?
Ja, ich.
Was willst du?
Was du erzählst, stimmt nicht. Du solltest nachrechnen.
Die Erzählerin darf das. Die Umkreisung der Geschichte.
Aber wenn es nicht stimmt.
Was bedeutet für dich nicht stimmen?
Mir wurde es anders erzählt.
Dann erzähl sie eben deine Geschichte, die dir erzählt wurde.
Die mir verschwiegen wurde.
Von wem?
Vom Großvater.
Und von wem soll sie handeln?
Na, von ihm. Denk dir was aus.
Alle 2 Tage macht er sich zu einem anderen Briefkasten auf. Montag, Berndorf. Mittwoch, Beucher. Freitag, Gnandorf. Die Pakete ins nichtsozialistische Ausland muss er im Postamt Borna aufgeben. Seinen Lehrling loszuschicken wäre zu riskant. Bei jeder Westadresse schaltet der Schalterbeamte seinen Röntgenblick ein. In 8 Wochen ist Weihnachten. Man muss erfinderisch sein. Die Perlenkette seiner Großtante könnte man in einen Christstollen einbacken. Geschenksendung, keine Handelsware. Aber vielleicht sollte man die Kette auseinanderreißen und jede Perle einzeln verschicken, als Verzierung eines Weihnachtsplätzchens. Und wo verstecken wir die Konfirmationsurkunden der Kinder? Im Seidenpapier zum Einwickeln der Korrender aus dem Erzgebirge. Der Jahrestag des Mauerbaus ist zu Corona-Zeiten ein Datum, das niemanden interessiert. Die Berliner Mauer, die die Grenze markiert, die meine Mutter mit ihren Eltern überschritten hat, ist fast vollständig aus dem Stadtbild verschwunden. Wolkenloser Tag. Das zum wiederholten Mal eintreffende Schreiben der Kreisleitung, dass jeder bisher noch privat geführte Betrieb spätestens bis zum 31.03.1960 in die LPG zu überführen sei, wurde vom Großvater unter den Fußabstreicher geschoben. Ebenso wie die Aufnahmeanträge der Partei. Hat unsere Mutter erzählt.
Das hat sie dir wirklich erzählt?
Frag sie.
Du weißt, dass ich sie das nicht mehr fragen kann.
Warum seid ihr in den Westen gegangen? Diese Frage saugt sich an der Mutter fest wie eine Sauglocke.
Dahin, wo wir herkommen, können wir nicht zurück.
Kesselshain bei Euler, Kreis Borna, Bezirk Leipzig.
In der LPG dort herrsche nur Gemuddel, habe ihr Vater gesagt.
Hat sie gesagt.
Müssen wir uns nicht selbst ein Bild davon machen?
Nein, wir denken es uns aus.
Ich kann mir seine Stimme nicht mehr vorstellen. Seinen Zungenschlag.
Wenn du tief in dich hineinhorchst, hörst du es. Wie die Konsonanten weich werden. Statt Pakete hätte er Pakete gesagt. Ganz einfach.
Pakete.
Nie kam unserer Mutter ein Wort sächsisch über die Lippen. Daran würde sie im Westen immer gleich erkannt werden.
Einmal schon.
Sag bloß, du hast sie jemals sächseln gehört?
Ja, und du warst sogar dabei.
Ich?
Als sie einmal zu Späßen aufgelegt war und uns aus diesem Buch vorlas, weißt du noch?
Stimmt. Wir fragten uns, was in sie gefahren sei.
Eine Art Geheimsprache.
Unsere fremde Mutter. Kabale und Liebe. Oder die tätliche Limonade. Lachten Tränen.
Sächsische Klassiker.
Spätestens da wussten wir es.
Dass sie nicht von hier stammen konnte.
Wir löcherten sie mit Fragen.
Schwarzes Loch. Sich wie Senkblei lotrecht dort hinabsinken lassen.
10. Oktober 67. Goldene Oktobersonne zu Mummis Geburtstag. Ihre Briefe gelesen. Ein Tag wie ein Grab.
Der Großvater überlegt hin und her. Die Familiendokumente will er nicht der Post überlassen. Ihm fällt nur eine einzige Möglichkeit ein. Ungefährlich ist sie nicht, aber er hat keine andere Wahl. Geburtsurkunden, Flurkarte und Kontoauszug wird er bei sich tragen. Ins Mantelfutter genäht. Dezember 1960. Mehrere Pullover übereinander.
Wer hat dir das erzählt?
Niemand. Aber wie sollen die Papiere sonst über die Grenze gekommen sein?
Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht.
Irgendwann muss es wieder begonnen haben. Das Flüstern hinter der Wand. Nachts unterhielten sich die Eltern im Schlafzimmer nebenan über den vergangenen Tag und über das, was man vor Kindern geheim hält. Aber ihr hattet ein Loch in den Putz gekratzt, bis Lehm und Stroh aus den Ritzen zwischen den Holzbalken hervorquollen und habt eure Ohren an die Wand gepresst.
War das schon Krieg?
Lass es im Sommer 1939 gewesen sein, kurz vor dem Krieg. Schulanfang in der Grundschule in Euler. Gruppenbild auf der Freitreppe vor dem Schulgebäude. Alle Mädchen im Kleid, alle jung mit Seitenscheitel, der Lehrer in SA-Uniform. Euler, Gausachsen, Deutsches Reich. August 1939. Auf dem Einschulungsfoto dein ernster, fragender Blick in die Kamera.
Und von welchem Foto kennen wir ihr Kleid?
Von dem, wo sie auf dem Pferd sitzt.
Dann müssen beide Fotos im Jahr ihrer Einschulung gemacht worden sein.
Wir Detektivinnen. Das neuerliche Flüstern hinter der Wand war es in dem Jahr, in dem du 20 wurdest oder erst später? Dein Bruder war jedenfalls noch nicht auf dem Sportinternat. Nebenan im Elternschlafzimmer endlose Gespräche im Flüsterton. Mitten in der Nacht. Stritten sie wieder? Wie damals als Kind drückst du dein Ohr dicht an die Wand. Von früher sind da noch Löcher im Putz. Aus dem Wispern eurer Eltern kristallisiert sich eine Frage heraus, die bald deutlich zu verstehen ist.
Gehen oder bleiben?
Gehen oder bleiben?
Und für wen bist du? Für den Großvater oder für die Großmutter?
Nennen Sie nicht so. Als Großmutter kennen wir sie doch gar nicht.
Wie soll ich sie denn sonst nennen?
Sie ist die Mutter unserer Mutter.
Aber den Großvater, den kennen wir.
Seit einem halben Jahr stellt er seiner Frau diese Frage. Sollen wir in den Westen gehen?
In den Westen gehen.
Für ihn war die Entscheidung klar. Flüchten nannte sie es.
Weggehen ist keine Flucht, sondern ein Protest gegen den Staat.
In seinen Ohren klang das falsch. Wegzugehen sei keine Flucht, sondern ein Protest gegen den Staat.
Hierbleiben bedeutet sich einem Staat.
Seine Stimme wurde hart.
Immer weiter in die Enge treibt.
Hier zu bleiben bedeutet, sich einem Staat zu beugen, der sie immer weiter in die Enge treibe. Sie schüttelte den Kopf. Sprich leiser, die Kinder schlafen.
Du hast noch nicht gesagt, auf welcher Seite du gewesen wärst.
Im Übrigen habe er jemanden aufgetan, der ihm die Nachfolge in einem Geschäft in Bonn vermitteln könne. Seine plötzlich aufblitzenden Augen, sein schelmisches Gesicht. Was für ein Geschäft.
Ein Blumenladen.
Ein Blumenladen. In Bonn.
Am schönen Rhein.
Am schönen Rhein. Und unsere Äpfel, die Forellen?
Wir bauen uns was Neues auf.
Und unsere Bienen? Willst du das alles der LPG in den Rachen werfen?
Das ist der Preis.
Wenn wir unsere Heimat verlassen...
Was heißt schon Heimat?
Geben wir uns selber auf. Nenn es, wie du willst.
Nenn es, wie du es willst.
Dann wolle sie lieber tot sein, habe ihre Mutter gesagt. Hat sie erzählt.
Wer jetzt?
Unsere Mutter.
Und das hast du ihr geglaubt?
Ich kann sie mir immer noch nicht vorstellen. Die Mutter unserer Mutter.
Schließe die Augen.
Von ihr wurde selten erzählt. Ich sehe sie nur von außen. Wie eine Figur auf einem Foto. Ich sehe ein stehendes Bild, das nicht in Bewegung kommt.
Kannst du sie nicht aus dem Bild heraustreten lassen?
Dann würde sie ja anfangen zu leben. Ich befürchte, dass ich das nicht darf. Diese Wiederbelebung.
Dann versuch es nochmal mit dem Großvater.
Mit der Obsternte würden sie dieses Jahr früher beginnen müssen. 1960 wird ein Apfeljahr. Die Borsdorfer stehen üppig. 42 Bäume. Sein ganzer Stolz. Im Neuen Deutschland hatte er gelesen, dass der Anbau der Pflanzenkulturen unter Ausschöpfung neuzeitlicher Erfahrung zu geschehen habe. Nirgends dürfe die Bekämpfung der Schädlinge nach den Richtlinien des Pflanzenschutzdienstes versäumt werden. Nach diesem Absatz hatte er die Zeitung auf den Papierstapel zum Feuer anzünden gelegt. Er pfiff auf den Fünfjahresplan. An meine Borsdorfer kommt kein Pflanzenschutzmittel.
Kommt kein Pflanzenschutzmittel, niemals.
Das passt zu ihm.
Von der Tomatenernte ausgerechnet war es ein Vierteljahr her, dass er den Bescheid aus dem Briefkasten gezogen hatte, der an alle noch bestehende Privatbetriebe im Kreis Borna adressiert war. Im Zuge der am 1.4.1960 auf dem Parteitag der SED für abgeschlossen erklärten Kollektivierung unserer Landwirtschaft sind sie verpflichtet, den Betrieb unverzüglich in die LPG Morgenrot in Borna zu überführen. Wie uns bekannt ist, waren sie als Kapitalist und Großagrarier wegen ihrer feindlichen Einstellung zur Bodenreform bereits in Haft. Sollten sie nicht spätestens bis zum 31.12.1960 in die LPG eintreten, sehen wir uns genötigt, weitere juristische Schritte gegen sie einzuleiten. Dies ist unsere letzte Aufforderung. Mit sozialistischem Gruß, gezeichnet...
Halt! Alles wegstreichen!
Und warum?
Es kann ebenso gut anders gewesen sein.
Ab jetzt hat er nur ein Ziel vor Augen. Bis Jahresende müssen alle Bücher stimmen. Die Rechnung für das Saatgut sind zu begleichen. Frau Kruschke soll ausbezahlt werden. Dass sie weg wollen, kann er ihr nicht sagen. Kinder, es wird alles besser. Wenn wir erst...
Und die Groß... Die Mutter, unsere Mutter? Was macht sie?
Wenn sie Zeit zum Nachdenken braucht, läuft sie zum Forellenteich. Sie entdeckt ihre Silhouette auf dem Wasser. Da schnellt plötzlich eine Forelle empor, springt für Sekunden an die Oberfläche und zerstört das Spiegelbild. Sie tritt einen Schritt zurück. Ob sie die Schuhe ausziehen soll, um sich ins Wasser gleiten zu lassen? Einfach abtauchen. Unter der Oberfläche verschwinden. Tief unten ausruhen. Wie ein Fisch am Grund. Unter Wasser bleiben. Ich bin nicht schwer genug.
Jetzt tust du so, als könntest du ihre Gedanken lesen.
Warum auch nicht?
Weil du es nicht darfst.
Und warum nicht?
Weil wir sie nicht kennen.
Sie wendet sich vom Forellenteich ab und geht die Obstbäume entlang, Reihe für Reihe. 42 Bäume voller fröhlicher Äpfel mit roten Backen. Ihre Borsdorfer. Die älteste Sorte Deutschlands. Dann gibt es noch 38 Kirschbäume, 7 Birnbäume und 2 Pflaumenbäume. Sie begrüßt die Amsel, die in sicherer Entfernung durchs Gras hüpft und ihr bis zum Gewächshaus folgt. Ihre Hausamsel. Jeden Tag ist sie da.
Woher weißt du das?
Ich wünsche es mir. Sie betritt das Gewächshaus. Die Tomaten stehen gut. Sie bricht eine reife Frucht ab. Riecht an ihr, du kannst nichts mitnehmen. Sie wirft die Tomate auf den Boden und tritt darauf, dass es spritzt. Eine fleischige Soße ergießt sich über ihre Fußspitzen. Die Partei, die hat immer recht.
Und was macht sie dann?
Jetzt bist du wieder dran, erzähl vom Großvater.
Erzähl lieber du.
Bis zum Winter hat er damit zu tun, immer neue Verstecke ausfindig zu machen. Wachsam bleiben. Zietschmanns durchsuchen den Müll. Haben die Augen überall. Den Abfall ein Dorf weiter entsorgen. Im Spätsommer den Ofen anzuheizen, um Papiere zu verbrennen, wäre verdächtig. Weit draußen auf dem Feld ein Feuer machen. Warten, bis die Glut kalt ist. Die Asche auf dem Feld verteilen. In dieser Asche lesen.
Ist es das, was du vorhast?
Etwas muss bleiben. Eine Erinnerung an sie.
Und wenn du das alles erzählt hast, wirst du dann unverwundbar sein?
Sie legt ihre Stirn an das kühle Glas der Gewächshausscheibe. Die Hausamsel begrüßt den Tag. Der Himmel über der Euler, helles, milchiges Sommermorgenblau. Wie bei ihrer Hochzeit, August 1929. Es wird nie wieder so schön. Den Himmel aufkratzen, ihn aufreißen, mit bloßen Händen. Ist da jemand? Balz ruft der Amsel. Nestbaugesang.
Ist da jemand?
Lockruf für die Jungen. Auf der Glasscheibe der feuchte Abdruck ihrer Stirn. Deine beste Zeit ist vorbei. Sie wischt über die angelaufene Scheibe. Was bleibt vom Menschen am Ende seiner Tage? Minutenlang rührt sie sich nicht von der Stelle. Sie schaut der Amsel hinterher in den Himmel, bis ihr Nacken steif wird. Sie geht ins Haus zurück. Was bleibt am Ende der Geschichte? Asche. Verlassene Gegend. Nirgendwo Menschen.
Die Fischer sind auch weg.
Die auch?
Bei denen gab's immer die größten Tomaten. Da könnte ich mich neilesen.
Freitag. Der 5.11.1960 könnte ein kühler, regenverhangener Novembertag gewesen sein. Nach langer Überlegung hat er sich das Postamt in Großstorkwitz ausgesucht, um das Päckchen mit der Kurrende aufzugeben. Als er die Schalterhalle betritt, entdeckt er die beiden Herren in den unauffälligen Mänteln sofort. Sie lehnen lässig an der Paketannahme. Sein Päckchen an sich gedrückt, macht er kehrt. Aber sie sind schneller, stellen sich ihm in den Weg und nehmen ihm das Paket ab. An Frau Heidi Seidel, Schillerstraße 60, 6743 Neustadt-Weinstraße BRD, deklamieren sie genüsslich. Für meine Tante. Er zwingt sich, die Zähne auseinanderzubringen. Zu Weihnachten. Sie weisen ihn an, das Paket aufzureißen, bis der Schuhkarton des Weißenfelser VEB-Kombinats zum Vorschein kommt. Da purzelt die Kurrende mit den 3 Sternsingern heraus, behutsam in Servietten verpackt. Er sei ja reichlich früh dran für Weihnachtspakete ins nichtsozialistische Ausland.
Das Gelumpe da können Sie wieder zusammenbacken.
Und den Begleitbrief an die Frau Tante nehmen Sie auch gleich mal mit. Ob Sie Verdacht geschöpft haben? fragt er abends seine Frau. Da kannst du sicher sein. Ihre Stimme kaum hörbar. Von da an waren sie besonders vorsichtig mit ihren Bemerkungen. Auch vor den Kindern. Nicht darüber reden. Drei Beetpflüge,
eine Holzschleppe,
zwei Wendepflüge,
drei Heugabeln,
ein Rübenschlitten,
zwei Langgabeln, sechs Abstechgabeln,
vier eiserne Krümmer,
drei Rodehacken, vier Rübenhacken,
vier Holzhecken,
zwei Spaten.
Kann man nicht per Post schicken?
10. Oktober 1967. Kleinigkeiten erledigt. Bekomme den Tag nicht in den Griff.
Tagelang vom Schreiben abgelenkt, verfasse ich zum zweiten Mal eine Eingabe bei der Heimleitung. Während des Lockdowns verletze sie ihre Informationspflicht bezüglich der Aktualisierung der Besuchsregelung. Die prompte Antwort lautet, ein Besuch sei nach wie vor nur hinter der Plexiglasscheibe möglich. Daraufhin schreibe ich die Geschäftsleitung des Einrichtungsträgers an, eine deutschlandweit bekannte Wohlfahrtsorganisation. Irgendetwas muss ich doch erreichen können, damit das Kontaktverbot an die Bedürfnisse von Demenzkranken angepasst wird. Die Einschränkung eines Grundrechts über so einen langen Zeitraum ist nicht zu verantworten. Eingreifen. Etwas verändern. Stichwort Demokratie. Unser Großvater fällt mir ein.
Warum gerade jetzt?
Er hat daran geglaubt. Wir müssen eine Entscheidung treffen, verlangte er.
Wir müssen eine Entscheidung treffen.
Sein Kopf lag auf dem Kissen so nah neben dem seiner Frau, dass er ihre Atemzüge spürte.
Im Westen wird uns niemand mehr zu etwas zwingen.
Er erhob seine Stimme, um die Diskussion zu beenden. Wer sagt dir denn, dass es dort besser ist? War das Argument, das sie immer wieder vorbrachte. Er seufzte.
Überall ist es besser.
Überall ist es besser als hier.
14. Oktober. Lottchen sagt Papa und viele andere Silben.
Von seinem wiederkehrenden Traum erzählte er ihr lieber nichts. Er fährt auf dem rotbeflaggten Vorplatz des Gebäudes der SED-Kreisleitung vor und öffnet die Verladungstür des Viehwagens. Gezogen von seinem Deutz-Dieselschlepper. Er manövriert Max aus dem Anhänger. Die Fahrt im Viehanhänger hat den Zuchtstier aus seiner Stallruhe gerissen. Deshalb muss er schnell sein und die Führungsstange im richtigen Moment in den Nasenring einhaken, um den Stier auf Abstand zu halten. Andernfalls wäre Max nicht mehr zu bändigen, nicht einmal von ihm selbst. Mit blutunterlaufenen Augen steht der Stier auf dem frisch geteerten Platz. Auge in Auge mit der Kreisleitung. Jetzt die Führungsstange vom Nasenring lösen und ihn loslassen. Auf das rote Meer ausfahren.
15. Oktober. Mit Lottchen gespielt, gelesen, Frieden.
Am 1. Juli ist es soweit. Verwandte ersten Grades dürfen ihre Angehörigen endlich wieder auf dem Zimmer besuchen und sie nach vollständiger Desinfektion sogar berühren. Noch nie hat mich eine amtliche Mitteilung so glücklich gemacht.
16. Oktober. Mit Lottchen Fangen gespielt. Sie hangelt sich am Gitter des Laufstalls entlang, lacht laut und schmeißt sich hin. Sehr agil.
Die Luft im Schlafzimmer ist inzwischen aufgebraucht. Eine Weile schon hat sich deine Mutter mit dem Gesicht zur Wand gedreht und aufgehört zu reden. Wir gehen hier zugrunde, sagt dein Vater, um das Schweigen zu brechen.
Wir gehen hier zugrunde.
Endlich schaut sie ihn an. In Bonn kennen wir niemanden. Wie sollen wir da Fuß fassen? Ihre Augen schwimmen.
18. Oktober. Abends wieder zu müde zum Lesen.
Ich bereite mich auf den ersten richtigen Besuch seit 4 Monaten vor. Die Einrichtungsleitung hat gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde die Pflicht, den Namen des Besuchers und das Datum des Besuchs zu speichern.
19. Oktober. Gang zur Post. Kopfweh, Grippeanzeichen, früh ins Bett.
Mit dem Blick zur Decke lagen sie jetzt nebeneinander. Sie schwiegen. Das Streiten hatte sie wachgehalten. Dabei mussten sie morgen früh aufstehen. Die Äpfel sollten in Stiegen verteilt werden, um sie auszuliefern. Zum Glück gab es noch ein paar Leute, die sie nicht boykottierten. Er rückte nah an sie heran. Ich will nicht, war ihr letztes Wort gewesen.
Lotte.
Lotte, flüsterte er. Nein, sie wurde laut.
Psst, du wächst die Kinder.
Die Kinder wissen es längst.
20. Oktober, Lottchen blass.
Jetzt hättest du am liebsten durch die Wand hindurch widersprochen. Du warst doch kein Kind mehr. Und trotzdem wurdest du nicht gefragt. Dabei warst du derselben Meinung wie dein Vater. Auf keinen Fall wolltest du länger in diesem Land bleiben. Gerade wart ihr dabei, den Feldsalat auszusehen. Ihr arbeitet über das Abgabesoll hinaus, denn nur den Ertrag der freien Spitzen durfte man behalten. Die ganze Familie war auf dem Acker und doch blieb jeder für sich. Wie dein Bruder damit klarkam, wusstest du nicht. Ihr habt nicht darüber gesprochen. Bei der Feldarbeit konnte man sich nicht unterhalten. Furche für Furche arbeitet ihr euch die Pflanzenreihen entlang, auf dem Boden kniend. Abends klebte die Erde in jeder Hautfalte. Die Eltern brauchten euch, klar. Aber dein Traum war es, in Berlin das Westabitur nachzumachen. Und wenn dein Vater sich gegen die Mutter nicht durchsetzen konnte, würdest du eben allein nach Berlin gehen, dir ein Zimmer suchen und jeden Morgen mit einem Tagesvisum über die Sektorengrenze in den Westen fahren und nach Schulschluss zurück. Es gab dort Sonderkurse für Ostabiturienten. Und dann Buchhändlerin lernen. Aber das verrietest du niemandem. Nach Berlin. Nach Berlin.
21. Oktober. Lottchen schläft wenig, schreit viel.
Einmal kam doch die Rede darauf. Deine Mutter hatte dich gefragt, warum du so bedrückt durch die Gegend schleichst. Da brach es aus dir heraus. Warum sind wir nicht längst im Westen? Deine Mutter sprach den ganzen Tag über kein Wort mehr mit dir. Warum verdirbt sie sich und uns das ganze Leben?
Hat sie das über ihre Mutter gedacht?
Wir wissen es nicht.
22. Oktober. Traum von Mummi. Sie lebt und kann endlich aus Kesselzein, wohin sie zurückgegangen war, zu uns kommen. Froh vereint.
Ordnung in die Geschehnisse bringen. Auf die Vergangenheit so schauen, als ob sie einen anderen Verlauf nehmen könnte. Als ob sie im Erzählen eine zweite Zukunft bekäme.
Mutter haben von Ruth Johanna Benrath. Teil 1. Es sprachen Erzählerin Birte Schnöing, Mutter Renate Richter, Schwester Julia Schubert, Großvater Frieder Venus. Komposition Peter Ewald. Ton und Technik Jean Chimchak. Regieassistenz Marie Permantier. Regie Christine Nagel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024. Dramaturgie Katja Huber.
Und jetzt haben wir noch einen Hörtipp für euch.
Dies ist das Portal der Rauhnächte. Um die Botschaften aus der Anderswelt empfangen zu können, öffnen wir dieses Portal jetzt. Stellt euch vor, wie die Tür aufgeht.
Wo bist du, Menschenbruder?
Wo bin ich? Wer bist du?
Tante Moos.
Zwölf Nächte von Leonie Belo. In der App der ARD Audiothek. Klickt euch mal rein.